Teil 10. Verhandlung und Absicherung. Kapitel 1. Du verhandelst nicht über Preise. Du bewegst dich in einem System. Wer aus China importiert, verhandelt nicht einfach über Stückpreise. Er bewegt sich in einem System, das nach eigenen Regeln funktioniert, eigene Hierarchien kennt und eine ganz eigene Definition von verbindlich hat. Westliche Einkäufer, die in Shenzhen genauso verhandeln wie in Stuttgart, werden nicht betrogen. Sie werden überspielt. Und zwar meistens so elegant, dass es erst auffällt, wenn der dritte Container mit abweichender Qualität im Hamburger Hafen steht. Wie es zu diesem dritten Container kommt, hörst du gleich. Vorher die Grundlagen. Zwei Dinge zur Etikette, die über den Deal mitentscheiden. Visitenkarten werden mit beiden Händen überreicht und empfangen und vor dem Einstecken respektvoll studiert. Sie achtlos in die Hosentasche zu schieben, ist das Äquivalent eines laschfeuchten Händedrucks. Nur schlimmer. Und bei Banketten gilt, der Gastgeber bringt den ersten Toast aus. Und wer nach dem dritten Glas das Gefühl hat, die Verhandlung am nächsten Tag wird schwierig, liegt richtig. Das ist Teil der Taktik. Maßvoll trinken und im Zweifel behaupten, Medikamente zu nehmen. Das wird respektiert. Wichtiger als die Etikette ist die Hierarchie. Entscheidungen trifft nicht der Vertriebsmitarbeiter, mit dem du schreibst. Chinesische Unternehmen sind hierarchischer aufgebaut als westliche und echte Zugeständnisse müssen durch mehrere Ebenen. Wenn du in einer Sackgasse steckst, bitte gezielt um ein Gespräch mit dem Geschäftsführer. Nicht als Eskalation, sondern als Wunsch, die Partnerschaft auf höchster Ebene zu besprechen. Das öffnet Türen, die auf mittlerer Ebene verschlossen bleiben. Kapitel 2. Mit wem sitzt du eigentlich am Tisch? Bevor du verhandelst, musst du wissen, mit wem. Viele Anbieter auf Alibaba behaupten, Hersteller zu sein und sind in Wahrheit Handelsgesellschaften. Nach Branchenschätzungen sind rund 80% der Anbieter dort Händler, keine Fabriken. Und eine Handelsgesellschaft schlägt 5-30% auf den Stückpreis auf, ohne Wert zu schaffen, der dir hilft. Der erste Prüfpunkt ist die chinesische Geschäftslizenz. Lass sie dir geben und prüfe sie im staatlichen Unternehmensregister. Entscheidend ist der eingetragene Geschäftszweck. Steht dort nur Verkauf oder Handel, sitzt du bei einem Händler. Nur wenn Herstellung oder Produktion auftaucht, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine echte Fabrik. Und prüfe, ob die Zertifikate auf genau die Firma laufen, mit der du verhandelst. Wenn das Qualitätszertifikat auf die Manufacturing-Gesellschaft ausgestellt ist, du aber mit der Trading-Gesellschaft schreibst, sitzt du nicht bei der Fabrik am Tisch. Dazu ein paar einfache Indikatoren. Eine Fabrik sitzt im Industriegebiet, eine Handelsfirma im Büroturm im Stadtzentrum. Die Adresse lässt sich auf der Karte prüfen. Eine echte Fabrik hat ein spezialisiertes Sortiment. Wer gleichzeitig Kabeltrommeln, Yogamatten und Handyhüllen verkauft, ist kein Hersteller. Das ist ein Katalog mit Firmenadresse. Und fordere einen Live-Video-Call durch die Produktion. Eine echte Fabrik macht das ohne Zögern. Eine Handelsfirma hat plötzlich Kapazitätsprobleme bei der Videoverbindung. Zertifikate grundsätzlich direkt bei der ausstellenden Stelle verifizieren, nicht beim Lieferanten. Ein erheblicher Teil der kursierenden Zertifikate ist gefälscht. Und ein Gold-Supplier-Abzeichen auf der Alibaba-Plattform bedeutet nur eines. Der Anbieter zahlt für ein Programm, nicht mehr, nicht weniger. Kapitel 3. Die Taktiken am Tisch. Chinesische Verhandler improvisieren nicht. Viele nutzen Muster, die auf einer jahrtausendealten Tradition der Verhandlungskunst beruhen. Wer die Muster erkennt, kann sie neutralisieren. Vier davon begegnen dir fast sicher. Das erste, der kopflose Reiter. Tagelang wird hart verhandelt, ein Kompromiss steht. Dann heißt es, mein Chef hat leider nicht zugestimmt, wir müssen diesen Punkt ändern. Der angebliche Entscheider war nie am Tisch und alles Verhandelte steht wieder zur Disposition. Die Antwort? Vor Beginn klären, wer wirklich entscheidet. Und keine finalen Zugeständnisse machen, solange der Entscheidungsträger nicht am Tisch sitzt oder schriftlich bestätigt hat. Das zweite? Der Tod durch 1000 Nadelstiche. Immer wieder neue, kleine Forderungen, auch bei längst geklärten Punkten. Jeder einzelne wirkt harmlos. In der Summe hat sich der Deal fundamental verschoben. Die Antwort? Sobald du das Muster erkennst, eine klare Grenze ziehen. Das ist unser finales Angebot. Annehmen oder wir beenden die Gespräche. Und das musst du glaubhaft meinen. Wer nicht bereit ist, den Tisch zu verlassen, verhandelt nicht. Er bittet. Das dritte. Das machen wir in China nicht so. Der Klassiker gegen berechtigte Forderungen. Du willst eine Inspektion vor dem Versand. macht man hier nicht. Eine Vertragsstrafe bei Mängeln? Unüblich. Die Antwort ist eine einzige Frage. Welches Gesetz spricht konkret dagegen? In 95% der Fälle gibt es keines. Es ist ein Test, wie schnell du einknickst. Und das vierte? Künstlicher Zeitdruck. Mal wird verzögert, bis kurz vor deinem Rückflug plötzlich entscheidende Änderungen auf den Tisch kommen. Mal gilt der Materialpreis angeblich nur noch bis Freitag. Das Kalkül? Unter Druck gibst du nach. Die stärkste Antwort darauf ist strategische Stille. Die Kommunikation für 3 bis 5 Tage unterbrechen. Keine Nachricht, keine Mail, kein Anruf. Das setzt die Machtverhältnisse zurück und die meisten Lieferanten melden sich von selbst. Deutlich kooperativer als vorher. Denn wenn ein Lieferant dich heute beliefern kann, kann er es auch nächste Woche. Künstliche Dringlichkeit heißt fast immer, er braucht den Deal dringender als du. Kapitel 4. Warum ein besserer Preis oft ein schlechter Deal ist. Das aggressive Herunterhandeln des Stückpreises ist der beliebteste Sport unter Importneulingen und die häufigste Ursache für Qualitätsprobleme. Der Mechanismus ist simpel. Drückst du den Preis unter die wirtschaftliche Schmerzgrenze, sagt der Lieferant fast nie nein. Das wäre ein Gesichtsverlust. Stattdessen holt er sich seine Marge auf anderem Weg zurück. Und damit zum dritten Container vom Anfang. Das Phänomen heißt Quality Fade, der schleichende Qualitätsschwund. Der erste Auftrag ist perfekt, exakt wie das Golden Sample, sauber verpackt, pünktlich. Die Bewertungen sind hervorragend. Dann kommt die zweite Bestellung. Alles sieht gleich aus, fühlt sich gleich an, ist es aber nicht. Billigere Rohstoffe, großzügiger interpretierte Toleranzen, eingesparte Kontrollen.
So graduell, dass es oft erst beim dritten oder vierten Auftrag auffällt, wenn die Retouren steigen und die Bewertungen sinken. Dagegen helfen 3 Verteidigungslinien. Spezifikationen ohne Interpretationsspielraum. Eine unabhängige Kontrolle vor jedem Versand, nicht nur beim ersten. Und ein Ersatzlieferant in der Hinterhand. Denn wenn der Lieferant weiß, dass er ersetzbar ist, sinkt die Versuchung, an der Qualität zu sparen. Wer nur einen einzigen Lieferanten hat, ist kein strategischer Einkäufer. Er ist ein Abhängiger. 2 Preisfallen noch in Kürze. Wenn ein Lieferant einen extrem günstigen Komplettpreis bis vor die Haustür anbietet, inklusive Zoll und Steuern, sollten alle Alarmglocken läuten. Wie diese Rechnung finanziert wird und warum am Ende du dafür gerade stehst, hast du in Teil 9 gehört.
Ein Komplettpreis deutlich unter den realen Kosten ist kein Angebot, er ist ein Warnsignal. Und die chinesische Binnenplattform 1688, wo die Preise oft deutlich unter denen auf Alibaba liegen, funktioniert für europäische Käufer praktisch nur mit einem lokalen Agenten, der Kommunikation, Kontrolle und Export übernimmt. Der Preisvorteil schrumpft dadurch, aber er verschwindet meistens nicht ganz.
Kapitel 5: Mindestbestellmenge und die perfekte Anfrage. Die Bitte, die Mindestbestellmenge zu senken, wird fast immer abgelehnt. Nicht aus Prinzip, sondern weil die Mindestmenge meist von harten Faktoren bestimmt wird. Rohstoffmindestmengen der Zulieferer, Rüstkosten der Maschinen, Werkzeugamortisation. Wer sie senken will, muss dem Lieferanten einen wirtschaftlichen Grund liefern. Dafür gibt es Hebel, die wirklich funktionieren. Biete an, die Werkzeug- und Einrichtungskosten separat zu übernehmen. Damit sind die Fixkosten gedeckt, deretwegen die Mindestmenge überhaupt existiert. Oder zahle für eine kleine Testcharge einen 10-20% höheren Stückpreis, gekoppelt an eine verbindliche Planung für die Folgebestellung. Oder lege eine schriftliche Jahresprognose vor. Ein sauber aufbereiteter Plan mit konkreten Mengen kann die Mindestmenge um ein Viertel bis fast die Hälfte senken.
Und bündle Varianten. Für die Fabrik zählt nicht die Stückzahl pro Artikel, sondern die Gesamtmenge an Rohmaterial. Wer mehrere Farben aus demselben Material bestellt, verhandelt über das Gesamtvolumen. Aber egal welcher Hebel, alles schriftlich fixieren, bevor du in Muster oder Werkzeuge investierst. Mündliche Zusagen sind in China keine Zusagen. Sie sind Absichtserklärungen mit Verfallsdatum. Und dann die Anfrage selbst. Vage Anfragen wie gute Qualität oder ähnlich wie dieses Foto sind nicht nur wertlos, sie sind gefährlich. Denn wenn später ein Streitfall entsteht und die Spezifikation nicht eindeutig war, wird fast immer zugunsten des Lieferanten entschieden. Eine professionelle Anfrage enthält exakte technische Spezifikationen. Eine aufgeschlüsselte Preisliste, getrennt nach Stückpreis, Werkzeug, Muster und Logistik. Die Verpackungsanforderungen und sämtliche Vorschriften des Zielmarkts als konkrete Liste. Ein Pauschalpreis versteckt Kosten. Eine aufgeschlüsselte Liste zeigt dir, wo Verhandlungsspielraum ist und wo nicht.
Kapitel 6: Verträge, Schutz und das richtige Timing. Zum Schluss die Absicherung. Und hier zuerst die unbequeme Wahrheit. Eine westliche Geheimhaltungsvereinbarung, das klassische NDA, ist in China praktisch wertlos. Chinesische Gerichte setzen sie in Zweifel nicht durch, besonders wenn sie auf Englisch verfasst ist und sich auf ausländisches Recht bezieht. Was funktioniert, ist eine NNN-Vereinbarung. Die drei N stehen für Geheimhaltung, Nutzungsverbot und Umgehungsverbot. Aufgesetzt nach chinesischem Recht, in chinesischer Sprache, von einem Anwalt, der das System kennt. Das kostet ein paar hundert bis 2000 Euro. Verglichen mit dem Moment, in dem dein Produktdesign bei drei anderen Anbietern auftaucht, ist das Trinkgeld. Dazu gehört, Marke und Design in China separat anmelden, denn die europäische Registrierung schützt dort nicht.
Und eine Schutzstrategie, die oft übersehen wird, niemals das komplette Design an einen einzigen Lieferanten geben. Teilaspekte auf verschiedene Zulieferer verteilen. Was der Lieferant nicht kennt, kann er nicht kopieren. Beim Vertrag selbst gilt eine Regel, die Europäer regelmäßig überrascht. Eine Unterschrift allein ist in China nicht bindend. Verträge brauchen den offiziellen roten Firmenstempel, den Company Chop, und die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Ein Vertrag ohne Stempel ist juristisch betrachtet ein Entwurf. Und der Vertrag sollte zweisprachig sein, wobei die chinesische Fassung vor Gericht maßgeblich ist.
Und dann das Timing, der unterschätzte Verhandlungshebel. Rund um das chinesische Neujahrsfest verändert sich alles. In den Wochen davor sinkt die Kapazität, die Belegschaft ist gedanklich im Urlaub, Qualitätsprobleme häufen sich. Danach dauert es Wochen, bis die Fabriken wieder auf vollen Touren laufen, oft mit neuen, unerfahrenen Arbeitern. Der strategisch beste Zeitpunkt zum Verhandeln liegt 3 bis 4 Monate vor dem Fest. Dann haben die Fabriken volle Kapazität und ein starkes Interesse, das Auftragsloch nach dem Fest zu füllen. Und die operative Regel? Wer Ware für das erste Quartal braucht, bestellt spätestens Anfang Dezember. Wer im Januar bestellt und auf Februar hofft, wird enttäuscht. Zuverlässig. Damit steht deine Verhandlungsstrategie. Und wenn du aus diesem Teil nur einen Satz mitnimmst, dann diesen.
In China verhandelt man nicht über Preise. Man verhandelt über Strukturen und Absicherungen. Der niedrigste Preis ist fast nie der beste Deal. Der beste Deal ist der, bei dem Qualität, Liefertreue und Rechtssicherheit stimmen und trotzdem eine gesunde Marge übrig bleibt. Und im Buch findest du dazu weiteres wichtiges Material, das in ein Audiobook nicht passt. Die komplette Verhandlungscheckliste für vorher, währenddessen und danach. Im nächsten Teil wird es scheinbar unspektakulär. Die Nachbestellung. Einfach nochmal dasselbe ordern, was soll da schon passieren? Eine ganze Menge. Denn die zweite Bestellung ist oft die, die am schlechtesten verhandelt wird. Warum das so ist und wie du es verhinderst, hörst du in Teil 11.